zu meiner Person. Ich komme aus einem katholischen Elternhaus und fand vor bald 18 Jahren in einer Lebens- und Sinnkrise mit tiefer Sündenerkenntnis allein durch das Lesen im Wort Gottes zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Ein Dreivierteljahr später, 1981, lernte ich dann auf einer Missionsfreizeit Wilfried kennen. Es war, wie er schon gesagt hat, Liebe auf den ersten Blick, wie man das so schön nennt. Es knisterte zwischen uns, aber wir mieden es, uns näher kennenzulernen. Am letzten Tag der Freizeit führten wir dann ein klärendes Gespräch und bekannten uns auch gegenseitig unsere Gefühle. Da Wilfried aber damals erst im ersten Jahr seiner Ausbildung war und dort die gute Ordnung bestand, während der Studienzeit keine zwischengeschlechtlichen Freundschaften zu pflegen, sind wir übereingekommen, dass sich unsere Wege nicht weiter kreuzen sollen. 2 Jahre später begegneten wir uns aber wieder auf einer Missionsfreizeit von Evangelium in jedes Haus. Die Entsprechung in Deutschland ist wohl AJH, Aktion in jedes Haus. Und die Gefühle waren sofort wieder füreinander entflammt. Am Ende der Freizeit beschlossen wir, uns 1 Jahr Prüfungszeit ohne Kontakt und Gebet füreinander aufzuerlegen, um Gottes Willen für uns zu erkennen. Wir hatten noch nicht viele Gespräche miteinander geführt, als Wilfried 1 Jahr später wieder auf so einer Art Freizeit 1984 um meine Hand anhielt. Ich antwortete mit einem Vers aus Ruth: Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Das bedeutete ja für mich, meine Heimat zu verlassen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Das heißt auch, Umzüge in Kauf zu nehmen. Dein Volk ist mein Volk. Die Deutschen sind jetzt auch mein Volk geworden. Und dein Gott ist auch mein Gott. Das war mir ganz wichtig. Und wo du stirbst, da will ich auch sterben. Aber ich hoffe, dass wir entrückt werden. Nur der Tod soll dich und mich scheiden. Ja, nun folgte 1 Jahr reges Briefeschreiben. 1985 verlobten wir uns und ich trat für ein Dreivierteljahr die Bibelschule in Bad Liebenzell an. Die Verlobungszeit war sehr spannungsgeladen. Wir hatten wenig Zeit füreinander. Wilfried begann seinen Dienst als Prediger der Liebenzeller Mission in Karlsruhe. Am 28. Juni 1986 heirateten wir. Von der theologischen Unterweisung des Missionsseminars in Bad Liebenzell waren wir in Bezug auf unseren Lebensstil so gelehrt. An erster Stelle steht Gott, dann steht der Dienst und an dritter Stelle kommt die Ehe und Familie. Das Wort "Trachte nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen" wurde uns als Leitvers auch für die Ehe mitgegeben. Wilfried hatte dann entsprechend viele Aufgaben und Dienste, sodass für unsere junge Ehe nur 1 bis 2 Abende im Monat frei blieben. Die Zeit füreinander fiel uns einfach nicht zu. Die erste Phase unserer Ehe verlief dementsprechend frustrierend. Ich bekam depressive Verstimmungen, begann zu nörgeln, ärgerte mich über Wilfrieds übervollen Terminkalender und war über mich selbst erschrocken. Ich wollte doch so gerne dem Herrn fröhlich dienen. Und ich lief mit Schuldgefühlen umher, weil ich dachte, dass ich mit meiner Erwartungshaltung falsch liege. Der Dienst für Gott kam ja vor mir als Ehefrau. Auch Wilfried war von meiner Haltung enttäuscht und zog sich von mir zurück. Dann hörten wir eine Ehekassette und da wurde uns klar, dass man Matthäus 6, Vers 33 im Kontext auslegen muss. Hier war nicht von der Zeit die Rede, sondern hier ging es um die finanzielle Versorgung, Wir begannen nun, das Wort Gottes zu studieren und machten wirklich gute Entdeckungen bezüglich der richtigen Lebensprioritäten. Wilfried wird dann in seinem Vortrag noch darauf eingehen. Biblisch sieht nämlich die Reihenfolge anders aus. Zuerst kommt Gott, dann kommt die Ehe und die Familie und dann kommt der Dienst innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Als Konsequenz führten wir einen wöchentlichen Eheabend ein. Mein Mann erwähnte schon, dass wir dann viele Ehebücher lasen und uns erstmal in unserer Unterschiedlichkeit kennenlernten. Schutt aus der Vergangenheit wurde ausgeräumt und ja durch gegenseitiges Vergeben. Die Bahn für eine neue, schöne Ehephase war frei. Ja, nun sind wir bald 12 Jahre verheiratet. Wir sind immer noch am Lernen, aber ich darf aufrichtig sagen, dass unsere Ehe mit jedem Jahr schöner wird. Das als kleines, eine kleine Biografie von mir, um auch zu sehen, dass das, was wir weitergeben, wirklich auch ein Stück durchlitten, durchlebt und gemeinsam erarbeitet ist. Im Folgenden geht es jetzt also um das Thema Wesen der Frau. Hier eine Folie. Wie viel weiß ein Ehepaar voneinander, wenn es heiratet? Ja, eigentlich müsste ich Sie zuerst fragen, bevor ich die Folie schon auflege. Sind es 10%, sind es 5%, sind es 20%, sind es 30%? Was würden Sie sagen? Wie viel haben Sie, da muss ich jetzt die Ehepaare fragen, die schon über 10 Jahre verheiratet sind. Was würden Sie sagen? Wie viel Prozent haben Sie von Ihrer Frau, von Ihrem Mann zu Beginn Ihrer Ehe schon gewusst? Im Vergleich. Weniger wie 5%. Ja, weniger wie 5%. Also, dann sehen Sie schon, wie wichtig es ist, sich über das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau zu informieren. Wir beginnen mit den körperlichen Wesensunterschieden. Ah, Magnet. Ich lege schon alles auf und schiebe es dann mal ein bisschen hoch. Das muss ich da immer schieben. Du hast schon 10% gewusst. Bravo. Es hängt sich auch damit zusammen, wie lang die Zeit des Kennenlernens vorher war. Ja, bei uns war die ja sehr kurz. Ja, warum behandeln wir überhaupt Wesen und Bedürfnisse der Frau und des Mannes getrennt? Haben nicht Mann und Frau dasselbe Wesen, die gleichen Bedürfnisse, vor allem nach Liebe? Nein. Gott schuf bewusst Wesensunterschiede, damit sich Mann und Frau in gegenseitiger Abhängigkeit ergänzen. Leider werden diese Unterschiede vielfach verleugnet oder in ihrer Bedeutung heruntergespielt. Die Emanzipationsbewegung zum Beispiel versucht, die Unterschiede als nur biologisch oder als das Resultat der Erziehung und der Umwelt abzuwerten. Viele Ehen leiden darunter, weil die Unterschiede entweder nicht bekannt sind oder nicht berücksichtigt werden. Die biologischen und seelischen Wesensmerkmale fand ich sehr gut zusammengefasst in dem Buch, das kennen Sie wahrscheinlich auch, von Gary Smalley, Entdecke deine Frau, und eben im Studienheft von Ernst Mayr, Ehe nach Gottes Plan. Das Wesen der Frau. Körperliche Wesensunterschiede. Zuerst wären die Chromosomenkombinationen zu nennen, die in jeder Zelle von denen des Mannes verschieden sind. Und das ist auch eine Ursache für viele Unterscheidungsmerkmale. Dann, die Frau hat mehr Hormonarten. Zudem funktionieren die gleichen Drüsen beim Mann anders als bei der Frau. Menstruation, Schwangerschaft und Laktation, Stillen, diese drei Funktionen haben einen besonderen Einfluss auf das Gefühlsleben der Frau. Darauf will ich dann noch eingehen. Und diese Funktionen machen es dem Mann auch oft schwer, seine Frau zu verstehen. Das Blut der Frau ist dünner. Sie hat 20% weniger rote Blutkörperchen. Sie ermüdet deshalb schneller und kollabiert leichter. In körperlicher Kraft ist der Mann der Frau überlegen. Die Frau erträgt jedoch höhere Temperaturen leichter. Die Frau hat eine größere Lebenskraft und lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger als der Mann. Das Herz der Frau schlägt schneller. Der Blutdruck ist normalerweise 10 Punkte niedriger. Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche. Das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Ich habe noch dazu gefügt, auch die Atemkapazität der Frau ist normalerweise niedriger als die des Mannes. Das Verhältnis ist 7:10. Und Magen, Nieren, Leber und Blinddarm der Frauen seien nach wissenschaftlichen Ergebnissen größer. Aber das Gehirn angeblich kleiner. Hat aber nichts mit der Kapazität des Gehirns zu tun, nur die Größe. Ja, dann gehen wir auf den sehr wichtigen Menstruationszyklus der Frau ein. Um das Wesen der Frau richtig studieren zu können, muss ein Mann, die Frau natürlich selber auch, aber über diesen Zyklus Bescheid wissen. Und ich finde es auch ein Akt der Liebe, wenn sich der Mann wirklich darüber informiert. Eine Frau wird das sehr zu schätzen wissen, wenn der Mann ja da Bescheid weiß. Der weibliche Körper ist ein fein gestimmtes Instrument, das eben viel komplizierter ist als der männliche Körper und deshalb auch anfälliger für Störungen. Der weibliche Körper folgt einem Rhythmus von 4 Wochen. Die Frau fühlt und empfindet unterschiedlich während der einzelnen Abschnitte. Der 4-wöchige Rhythmus ist hormongesteuert. Der Östrogenstand ist während der Menstruation am niedrigsten. Genauso ist während dieser Zeit auch die Stimmung der Frau am niedrigsten. Ich denke, das haben Sie schon gemerkt. Die Erzeugung von Östrogen nimmt zu bis zum Höchststand nahe des Eisprungs. Die Mitte ist auch die Zeit des größten emotionalen Optimismus, des größten Selbstvertrauens und der größten Selbstachtung. In der zweiten Hälfte des Regelzyklus wird Progesteron erzeugt. Dies bewirkt die Zunahme der Spannung, Ängstlichkeit und der Aggressivität. Beide Hormone nehmen während der Tage vor der Menstruation wieder ab und die Stimmung steigt wieder oder sinkt wieder auf den niedrigsten Stand ab. Die Tage vor der Menstruation, das sind die sogenannten kritischen Tage. Gefühle der Hilflosigkeit, Ängstlichkeit, Reizbarkeit, Feindseligkeit, Niedergeschlagenheit, Depression machen sich da breit. Ich beobachte das auch immer wieder bei mir, dass ich gerade in diesen Phasen immer besonders entscheidungsschwach bin. Ja, auch ängstlich in Bezug auf die Zukunft und reizbar, nervös. Wenn man das schon mal weiß, kann man sich selber besser beurteilen und kann dann auch dem Mann Hilfestellung geben, in der Zeit richtig mit einem umzugehen. Und der Hunger nach Liebe und Verständnis ist auch in diesen Tagen besonders stark. Da beobachte ich auch bei mir dann immer wieder eine besondere Erwartungshaltung. Und das muss man dann einfach mal wissen, dass die in dieser Phase ja auch übersteigert ist. Während der Menstruation lassen dann die Symptome wieder nach. Was heißt das für die Ehe? Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Zufriedenheit hängen nicht nur, aber auch vom Östrogenstand ab und verändern sich in vorherbesagter Weise. Die Frau muss ihre Gefühle in der Vormenstruationszeit mit Sorgfalt beurteilen. Sie soll sich vor Augen halten, dass Verzagtheit und Minderwertigkeitsgefühle in dieser Zeit nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Und es wäre schön, wenn sich die Ehemänner in diesen Tagen besonders anstrengen und der Frau Mitgefühl und Wohlwollen entgegenbringen, auch wenn sie für ein paar Tage besonders reizbar und zickig ist. Die Ehemänner sollten über den Zyklus der Frau informiert sein und wissen, dass die Frau vor der Menstruation besonders liebesbedürftig ist. Besprechungen von Problemen und Treffen schwerwiegender Entscheidungen sollen während dieser Tage vermieden werden. Da möchte ich Frauen einen kleinen Tipp geben. Wenn Ihr Mann es erlaubt, dann tragen Sie doch in seinem Terminkalender jeweils den Tag, den ersten Menstruationstag ein und machen die Tage davor ein kleines rotes Herz. Das kann als Information dem Mann dienlich sein, wenn er dann sieht, hoppla, jetzt kommen die kritischen Tage meiner Frau. Er kann sich dann gedanklich darauf einstellen. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, dann kommen wir zu den seelischen Wesensunterschieden. Die Frau ist viel vielschichtiger, ein vielschichtiges Wesen, komplexer. Sie denkt, sie kann auch gleichzeitig mehrere Dinge im Kopf haben und in Angriff nehmen. Ein Mann denkt mehr hintereinander. Daraus ergeben sich dann auch immer wieder Spannungen, wie wir es dann im Bereich der Kommunikation noch besprechen werden. Mein Mann vergleicht die Frau gerne mit einer Zwiebel. Er sagt, immer wieder muss eine Schale abgeschält werden und immer wieder kommen neue Schalen zum Vorschein. Und ich in meiner einfachen Denkart, bei mir geht eine Schublade nacheinander, also nach der anderen auf, also hintereinander und bei uns eben vielschichtig und gleichzeitig. Die Frau ist auch persönlicher als der Mann. Ihr fällt es von daher auch leichter, Freundschaften aufzubauen. Ein bekannter Bibelausleger sagte, das hat mir auch sehr geholfen, der Mann ist aus der Erde. Deswegen ist er erdgebunden, sprich sachorientiert. Die Frau ist aus der Rippe des Mannes, deswegen ist sie beziehungsgebunden, sprich personenorientiert. Also wenn man auf diese Wurzel zurückgeht, sieht man schon letztlich die Verschiedenartigkeit des Wesens, der Mann eher sachbezogen, die Frau beziehungsorientiert. Die Frau legt von der Beziehungsorientiertheit her auch größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität und anhaltende menschliche Beziehungen. Öfteres Umziehen und damit verbundene mangelnde Verwurzelung bereiten der Frau eher emotionale Frustration. Ein Mann kann eher die Brücken hinter sich abbrechen und irgendwo wieder schnell von vorne anfangen. Die Frau investiert mehr Zeit und Kraft in die Familie. Ein reibungsloser Ablauf des Familienlebens ist deswegen für sie wichtiger. Ein tropfender Wasserhahn, quietschende Türen, fehlender Bilderhaken sind für sie wichtiger als für ihn. Aufgrund ihrer Besorgnis für ihre Kinder ist sie eher zukunftsorientiert. Ihre Sorge ist, dass die Kinder keinen Schaden nehmen. Eine Frau macht sich auch mehr Gedanken darüber, was andere über sie denken. Sie möchte gefallen. Sie hat ein stärkeres Harmoniebedürfnis. Das merken Frauen auch vielleicht in der Gemeinde. Wie denkt der über mich? Wie denkt sie über mich? Sie lebt deshalb auch in Konkurrenz mit anderen Frauen. Da muss man auch wissen, dass die nicht berufstätige Frau ihr Selbstwertgefühl besonders durch ihre romantische Beziehung zu ihrem Mann gewinnt. Am Zeugnis haben sie einen Wesenszug kennengelernt, die Frau ist detailorientierter als der Mann. Einzelheiten sind ihr wichtiger. Und als letzter Punkt oder vorletzter, die Logik der Frau verbindet sich mit ihren Gefühlen. Gefühle handeln schneller. Die Frau ist daher in ihren Entscheidungen oft schneller als der Mann. Und eine Frau wird emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint, wenn sie traurig, erregt oder müde ist. Sie weint auch ohne ersichtlichen Grund. Für einen Mann manchmal auch ein Problem. Ja, das zu den Wesenszügen. Ganz kurz und knapp. Wenn Sie dann noch Fragen haben, können wir ja dann nachmittags, ist ja eine Fragestunde eingeplant, können wir darüber noch gerne sprechen. Jetzt möchte ich meinen Mann nach vorne bitten. Jetzt wollen wir zu den Bedürfnissen der Frau kommen. Und da möchte ich die Männer unter uns fragen, was meinen Sie, welche Bedürfnisse hat eine Ehefrau? Frau allgemein, Ehefrau. Sie dürfen sich ganz spontan melden. Reden, ja. Gesprächsbedürftig. Welche Bedürfnisse haben Sie noch entdeckt? Zärtlichkeit, Geborgenheit,
Sicherheit.
Haben wir gerade gehabt, ja, ein reibungsloser Ablauf, ist ein Bedürfnis, dem Wesen entsprechend. Liebe. Lob, ganz wichtig.
Ästhetik.
Ästhetisches Empfinden, ja.
Habitat?
Ja.
Kein Rechtschreibungsprogramm, genau.
Ja, schon einiges. Sie haben schon einiges entdeckt. Haben wir noch was?
Vertrauen.
Vertrauen. Aufmerksamkeit, ja. Hoppla.
Wertschätzung.
Ja, auch eine Entdeckung gemacht. Abwechslung. Erfahrene Ehemänner. Haben wir genug?
Zeit.
Zeit, jawohl. Zeit. Aufmerksamkeiten gehört vielleicht da dazu. Ja, Aufmerksamkeit, aber dann auch kleine, also in Geschenke, ja. Ja.
Aufmerksamkeit und
Kiten, ja. Dann stelle ich noch die umgekehrte Frage. Was meinen Sie, welches Bedürfnis ist am schwierigsten zu befriedigen als Mann?
Reden.
Ah, ja. Das ist der Grund, warum wir einen extra Teil Kommunikation dann haben. Reden, ja. Also danke, Falsche.
Zeit,
reden. Mhm. Also stimmt einfach, es tauchen immer wieder doch dieselben Probleme auf. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, dann gehen wir mal die Bedürfnisse der Reihe nach durch. Ja, was heißt eigentlich lieben? Das steht ja eigentlich drüber. Ja, wenn ich verheiratet bin, man will sich doch lieben, den anderen glücklich machen, soweit es eben möglich ist. Und lieben heißt, diese Formulierung haben wir von Walter Nietzsche kennengelernt, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Ich wiederhole es nochmal. Lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und zu stillen suchen. Und bevor ich sie stillen kann, muss ich sie zuerst erforschen. Das haben wir jetzt im Brainstorming gemacht und jetzt möchte ich einfach aus meiner Erfahrung und eben auch aus der Seelsorge Bedürfnisse weitergeben. Ich habe es in drei Punkte gegliedert. Die Folie wieder. Und zwar in geistliche Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse und leibliche Bedürfnisse. Geistliche Bedürfnisse. Jetzt spreche ich natürlich die Ehepaare an, die eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, die gläubig sind, die auch die geistliche Gemeinschaft miteinander pflegen möchten, die werden dann auch geistliche Bedürfnisse haben. Und ich merke es in der Seelsorge immer wieder, dass das geistliche Bedürfnis nach geistlicher Gemeinschaft bei den Frauen stärker ist als der Mann. Das haben wir auch bei unserem Zusammentragen eigentlich gar nicht erwähnt. Die Frau sehnt sich nach geistlicher Führung, auch in einer Zeit der Emanzipation. Eigentlich ist das Wesen der Frau so angelegt, dass sie von einem liebenden Mann geführt werden möchte. Das heißt nicht, dass er über sie bestimmt, über sie herrscht, über sie hinweg entscheidet, aber dass sie spürt, er kümmert sich um mich, es ist ihm ein Anliegen, dass es mir gut geht und dass er mein Leben geistlich, seelisch, leiblich recht führen will. Das braucht eine Frau. Sie möchte sich anlehnen können und sie kann sich nur anlehnen, wenn ein Mann die Führung übernimmt. Also sie sehnt sich nach geistlicher Führung. Dann sehnt sie sich nach gemeinsamem Gebet. Immer wieder merke ich auch in der Seelsorge, wie Frauen wirklich das gemeinsame Gebet mit ihren Männern pflegen möchten, aber für die Männer das oft eine große Hürde ist. Ich habe es zwar auch schon umgekehrt erlebt, aber da sehe ich eigentlich eher Probleme dann in der eigenen geistlichen Entwicklung der Frau als im grundsätzlichen Bedürfnis. Also eine gläubige Frau hat ein großes Bedürfnis, mit ihrem Mann zusammen zu beten. Es hilft ihr, wir haben ja schon gesagt, einem Mann fällt das Reden ja nicht so leicht und auch nicht so leicht, seine Seele zu öffnen. Und durch das gemeinsame Gebet, ist kein Trick, aber es ist ein schönes Nebenprodukt, kann die Frau auch in das Herz des Mannes schauen. Ein Mann öffnet sich ja auch im Gebet, er öffnet seine Seele und da bekommt die Frau auch Einblick in die seelischen Vorgänge des Mannes. Also sie kann durch das gemeinsame Gebet dem Mann ins Herz schauen. Auch die gemeinsamen Sorgen können Gott gebracht werden im Gebet. Und das Schöne dabei ist einfach, Jesus bleibt im Zentrum der Beziehung. Und wir haben das auch in unserer schweren Ehephase zu Beginn als Schutzmauer erlebt, jeden Tag gemeinsam miteinander zu beten. Also das hat für uns von Anfang an dazugehört, am Morgen den Tag gemeinsam vor Gott auszubreiten und abends gemeinsam zu beschließen. Es war und ist bis heute eine Klammer in unserer Ehe, das gemeinsame Gebet. Und da möchte ich einfach auch Mut machen. Die Ehepaare, die es nicht praktizieren, es gibt, wie mein Mann schon gesagt hat, es gibt immer die Möglichkeit, neu anzufangen. Und gerade auch da, wo Sand ins Getriebe gekommen ist, ist das gemeinsame Gebet die erste Stütze oder die erste Hilfe, aus Krisen herauszukommen. Dann sehnt sich eine Frau auch nach dem regelmäßigen Austausch über Gottes Wort. Wir handhaben das so, dass jeder seine eigene Zeit mit Gott hat, aber wir treffen uns dann und tauschen uns über das Gelesene aus. Wir lesen also jeder den gleichen Abschnitt und dann treffen wir uns kurz und besprechen die Erkenntnisse, die uns Gott geschenkt hat. Und das bereichert sehr die eheliche Beziehung, bereichert aber auch die Beziehung zu Gott. Also eine Frau wünscht sich das Lesen des Wortes Gottes gemeinsam oder zumindest auch den Austausch darüber. Ja, ein weiteres geistliches Bedürfnis, das bei Frauen verstärkter ist als beim Mann, ist die bereinigte Atmosphäre. Eine Frau kann es schwer ertragen, wenn unaufgearbeitete Probleme einfach unter den Teppich gekehrt werden, wenn Lieblosigkeit, Schuld nicht aufgearbeitet wird, wenn darüber hinweggegangen wird. Das ist für eine Frau einfach eine seelische und natürlich auch geistliche Belastung. Von daher sehnt sich eine Frau einfach nach einem Leben in der Vergebung und Reinigung und eben dazu ist diese geistliche Gemeinschaft notwendig. Sie möchte Spannungen und Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren und dann ist dazu gehört dann auch das Bekennen von Schuld, das sich gegenseitig vergeben und versöhnen. Und wir haben das auch in unseren 12 Ehejahren gemerkt, man kann nicht die Hände falten und miteinander beten, bevor die Dinge nicht geklärt sind, bevor die Dinge nicht bereinigt sind. Man muss zuerst die Dinge besprechen, man muss Frieden haben, man muss einfach ein ruhiges Gewissen haben und dann können wir auch mit der Erhörung unserer Gebete rechnen. Gott sagt in seinem Wort, wo zwei auf Erden eins werden, warum sie bitten, das soll ihnen werden. Auf das Gebet zweier und gerade, denke ich auch, auf das Gebet eines Ehepaares liegt eine ganz, ganz große Verheißung. Deswegen steht auch im Petrusbrief, euer gemeinsames Gebet darf nicht gehindert werden. Und wir kommen noch beim Thema Sexualität drauf, dass eigentlich als Ausnahme oder als Klausel für eine Enthaltsamkeitsphase eigentlich nur das Gebet steht. Aber darauf kommen wir dann noch zu sprechen. Also das geistliche Bedürfnis der Frau, gemeinsames Gebet, gemeinsamer Austausch über dem Wort Gottes, eine bereinigte Atmosphäre. Die seelischen Bedürfnisse, da haben wir ja jetzt eine ganze Reihe zusammengetragen. Eine Frau sehnt sich danach, wertgeschätzt zu sein. Wertschätzung für das, was sie ist. Wir kommen dann auch noch auf das, was sie tut, aber zuerst mal Wertschätzung für das, was sie ist. Eine Frau will sich geschätzt und wertvoll wissen. Als nur Hausfrau, wenn sie nicht berufstätig ist, wird ihr von der Außenwelt sowieso dauernd eingehämmert, wie erbärmlich ein Leben zwischen Kochtopf, Kindern und Ehemann ist. Auch der Ehemann trägt seinen Teil dazu bei, wenn er zuerst seinen Beruf lebt. Er gibt damit zu verstehen, dass die Familie und die damit verbundenen Aufgaben unwichtig und minderwertig sind. Der Mann gibt der Frau Wertschätzung, wenn sie merkt, sie kommt an die zweite Stelle nach Gott. Wir waren, wie gesagt, in meinem Zeugnis schon erwähnt, eben anders geprägt. Und das war für uns so schön zu sehen, wie Gott wirklich so heilsame, so gute Gedanken mit uns hat. Gott möchte auch unser Lebensglück. Und deswegen hat er diese Reihenfolge in seinem Wort verankert. Und da möchte ich einfach die Frage an Sie, liebe Männer, stellen. Spürt Ihre Frau, dass sie kostbar für sie ist? Die Frau sehnt sich nach dem Ehrenplatz in ihrem Herzen. Ja, wie sieht diese Wertschätzung im Kleinen aus? Wir haben schon gesagt, dazu gehören die richtigen Prioritäten des Mannes. Ja, im Kleinen heißt es dann zum Beispiel Verabredungen mit der Ehefrau nicht streichen zugunsten eines anderen Treffens. Und wenn der Ehemann wirklich einmal ausfallen sollte, dann suchen Sie bitte sofort nach einem Ersatztermin im Kalender. Damit geben Sie Ihrer Frau die nötige Wertschätzung. Dann das Ehren innerhalb und außerhalb der Familie. Es ist für eine Frau sehr wichtig, dass ihr Mann sie vor den Kindern ehrt, sie anerkennend von ihr vor ihnen spricht. Er muss sie auch ab und zu, und wenn die Kinder Teenager werden, schützend vor sie stellen. Auch von der Arbeit kommend oder auswärts ist es für eine Frau sehr schön, wenn der Mann nicht zuerst nach Post- und Telefongesprächen fragt, sondern zuerst nach ihrem Wohlergehen sich erkundigt. Frauen fühlen sich besonders wertgeschätzt, wenn sie von ihrem Mann um ihre Meinung, um ihren Rat gefragt werden. Ja, und bei Konferenzen habe ich mir noch hingeschrieben, ist es auch schön, oder auch bei Gemeindeveranstaltungen, wenn der Mann nicht ohne seine Frau auf seine Geschwister, seine Brüder, sondern wenn er seine Frau ehrend an seiner Seite behält. Das heißt nicht, dass dann das die ganze Zeit über so sein muss und soll, aber eine Frau fühlt sich wertgeschätzt, wenn auch in diesem äußeren Gebärden der Mann auf eine ehrende Haltung Wert legt. Ein nächster Punkt ist die konzentrierte Aufmerksamkeit. Wir haben sie auch erwähnt. Männer, die beruflich sehr engagiert sind, 7 Tage in der Woche arbeiten und damit ihren Frauen manche häusliche Erleichterung schaffen können, sind verdutzt, wenn ihre Frauen bekunden, dass ihnen etwas fehlt. Sie haben zwar Haushaltsextras, Zweitwagen, vielleicht modische Kleidung, sie würden aber auf viele Extras verzichten, wenn sie die liebende Aufmerksamkeit ihres Mannes empfangen würden. Eine Frau sehnt sich nach Zweisamkeit, nach konzentrierter Aufmerksamkeit. Ja, und wir haben schon festgestellt, das kostet Zeit. Aber bitte überlegen Sie, für alles, was uns wertvoll ist, nehmen wir uns Zeit. Haben Sie schon mal einen verliebten Menschen gesehen, der sich keine Zeit genommen hat, den soeben erhaltenen Liebesbrief zu lesen? Wie das Tischtennis, Training, Sauna, Treffen mit Kollegen, der Mutter, so muss auch die gemeinsame Zeit für die Ehe als wichtiger Termin in ihrem Terminkalender stehen. Mit der Einstellung, es wird schon noch Zeit übrig bleiben, wird de facto keine Zeit bleiben. Es muss zu bewusst geplanten Zeiten in der Ehe kommen. Ja, da sehen wir auch wieder die Unterschiedlichkeit im Wesen. Einem Mann genügt oft schon die Nähe seiner Frau. Mein Mann hat mir am Anfang unserer Ehe immer wieder gesagt, es ist für mich so schön, wenn du um mich bist. Aber er konnte daneben am Schreibtisch sitzen und seine Predigten vorbereiten. Ihm reichte das. Aber eine Frau will beachtet werden. Sie will im Zentrum seiner Aufmerksamkeiten stehen. Das heißt nicht für Stunden und Tage und ununterbrochen, aber immer wieder geplante Zeiten und dann auch für Minuten zwischendurch. Eine Frau wünscht sich auch ehrliche Komplimente. Ein ehrliches Kompliment ist Balsam für den fraulichen Wunsch nach Bestätigung. Verbal ist das sehr schön, wenn der Mann ihr ein nettes Kompliment ins Ohr flüstert. Es ist aber auch schön, wenn sie vor seiner Abreise oder nach seiner Abreise ein Zettelchen in der Küchenschranktür vorfindet. Also ich merke das immer wieder, das kann mich für Stunden beflügeln und den Alltag verschönern. Ein weiterer Punkt ist die Entfaltung der Gaben unterstützen. Da habe ich gerade ich bin ja Hausfrau und Mutter, und da habe ich gerade auch ein sehr schönes Beispiel mit meinem Mann erlebt, das mir ganz große Wertschätzung gegeben hat. Ich bin gerade bei einer Ausarbeitung über ein Thema in der Seelsorge, und Wilfried sagte mir von Anfang an, ich traue dir das zu, dass du das schaffst. Das machst du, und das sind deine Gaben und ich mache dir Mut. Glauben Sie mir, wie ich engagiert an diese Sache rangehe? Wenn mein Mann gesagt hat, also, ob du das wirklich machen sollst. Und also ich habe meine großen Bedenken. Ich glaube, ich wäre nicht motiviert, ich würde es mir nicht zutrauen. Und das müssen Sie, liebe Männer, einfach wissen. Eine Frau ist zu doppelter Leistungsfähigkeit, ja, oder doppelter Leistung fähig, wenn sie die Ermutigung des Mannes hat. Und für mich war es dann ganz besonders schön, wir hatten eine Gemeindefreizeit geplant und es ging eben darum, dass ich diese Ausarbeitung eigentlich im normalen Wochenablauf einfach nicht dran kann an den Computer. Und dann hat mein Mann entschlossen, hat gesagt, weißt du was, die Kinder sind versorgt auf der Freizeit, du bleibst da. Und als es dann kritische Stimmen von Geschwistern gab, hat sich mein Mann schützend vor mich gestellt. Und das war für mich so eine Wertschätzung, ja. Dafür werde ich ihm sicher lange danken. Und das ist auch etwas, wenn ein Mann einer Frau Wertschätzung gibt, wird er dabei nicht arm. Er wird durch eine fröhliche, ausgeglichene Frau belohnt werden. Er bekommt, ich sag mal, alles wieder zurück. Vielleicht sogar noch verwehrt. Ja, also das Schenken macht nie arm, sondern immer reich. Dankbarkeit ist auch ein seelisches Bedürfnis, wenn die Frau einfach merkt, der Mann ist dankbar. Der Dankende zeigt, dass er vom Gebenden in gewisser Hinsicht abhängig ist, dass er den Gebenden braucht. Die Stellung als Empfangender und Beschenkter lässt keinen Stolz zu. Worte wie danke, dass du meinen Mangel ausfüllst, danke, dass du mich liebst und mir so viel gibst, geben der Frau ungemein viel Wertschätzung. Umgekehrt, fehlende Wertschätzung kann zu Minderwertigkeitsgefühlen der Frau führen, zu Verkümmern ihrer eigenen Fähigkeiten und das schlimmste Endresultat wäre eigentlich die Depression, die ich aber immer wieder auch in der Seelsorge feststelle, wo Männer ihren Frauen nicht die genügende Wertschätzung geben. Also Wertschätzung für das, was sie ist. Als nächsten Punkt wollen wir besprechen Anerkennung für das, was sie tut. Wir haben schon gesagt, eine Frau wünscht sich das Lob. Und schön wäre es, wenn sie täglich ein Lob bekommen würde. Ohne Lob wird die Frau vom Wert ihrer Arbeit genauso wenig überzeugt sein, wie der Chirurg, nach dessen Operation stets Leichen übrig bleiben. Nichts selbstverständlich nehmen. Loben Sie Ihren Ordnungssinn. Loben Sie die gewaschenen und gebügelten Hemden. Loben Sie Ihre Putztätigkeit, Ihr Mühen beim Essen kochen. Sie braucht Ermutigung, denn der Haushalt ist ja nicht unbedingt immer die attraktivste Arbeit. Geben Sie ihr Lob für das, was sie tut, und sie wird es gerne tun. Sie wird es dann viel lieber tun und wird den Haushalt, auch die Kindererziehung, den täglichen Trott nicht als Last am Bein empfinden, wenn sie von Ihnen, als Klotz am Bein, wenn sie von Ihnen das nötige Lob, die nötige Anerkennung bekommt. Dazu gehört auch, wie schon angeklungen ist, die liebevollen Aufmerksamkeiten. Ein Blumenstrauß, egal ob Sie davon entzückt sind, kann einer Frau wirklich Freude bereiten. Ein Grüßlein eben am Badezimmerspiegel, auch mal eine Einladung zum Essen, ein kleines liebesvolles Geschenk, einfach auch Abwechslung in dem Ehealltag, geben der Frau Anerkennung. Umgekehrt, die fehlende Anerkennung durch den Ehemann hat auch seine Konsequenzen. Frauen sind dann bestrebt, sich die Anerkennung in der Berufswelt zu holen. Sie fliehen nach draußen. Jeder Mensch braucht Anerkennung, Sie als Männer auch. Sie bekommen Ihre Bestätigung im Beruf. Eine Frau bekommt sie vor allem durch ihren Ehemann. Und wenn ihr das fehlt, werden die Bestrebungen, sich die Anerkennung draußen zu holen, einfach ja, sich verstärken. Viele Frauen haben mir schon bestätigt, wie sehr sie nach Anerkennung lechzen und dafür viel Stress und zum Teil auch Überforderung durch die Doppelbelastung in Kauf nehmen, weil sie eben draußen für ein paar Stunden eben die Anerkennung bekommen, die ihnen daheim fehlt. Also wenn Sie eine zufriedene Frau daheim haben möchten, dann ermutigen Sie sie, loben Sie sie, ja, geben Sie ihr Anerkennung und Sie werden sehen, sie wird nicht nach draußen streben. Denn ich denke einfach, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wird mit der Berufstätigkeit einer Mutter vor allem, ja, wird das Familienleben einfach, ja, ihre Qualität verlieren. Ich will es mal so ausdrücken. Dann ein weiteres Bedürfnis, das Sie auch angesprochen haben. Ist Romantik und Zärtlichkeit. Lassen Sie das Feuer der romantischen Liebe nie ausgehen. Dazu gehört eine herzliche Begrüßung, wenn Sie bei der Tür hereinkommen, ein herzliches Umarmen, ein liebevoller Kuss vielleicht gerade beim Bügeln oder Liebesbeteuerungen, gerade ein zärtliches Wort auch im Vorübergehen. Auch wenn man 10 Jahre verheiratet ist, kann man auch noch einen Liebesbrief schreiben. Sorgen Sie für Überraschungen, die diesen Schmelz einer romantischen Beziehung immer wieder ermöglichen. Wir haben uns auch gedacht, wie wir in unserem, ich sag mal, nicht, wie soll man das jetzt formulieren, dass kein falscher Eindruck entsteht. Also wir haben schon einen sehr ausgefüllten Tag. Bei uns klingelt viel das Telefon. Wir sind einfach, wir dienen aber, muss ich wirklich sagen, gern dem Herrn. Aber wie gesagt, wir sind oft sehr angelaufen und wir haben gedacht, wie können wir in unserem Alltag mit den vielen Nöten, mit denen wir auch konfrontiert werden, den Schmelz unserer Beziehung immer wieder erneuern. Und da haben wir uns im letzten Jahr ein Überraschungskästchen ausgedacht. Wir haben also so ein Kästchen und wir haben uns, also Wilfried hat mir zum Geburtstag und ich auch dann ihm, wir haben uns kleine Zettelchen geschrieben. Und jede Woche darf einer von uns so ein Zettelchen ziehen und da steht eine kleine Überraschung für die kommende Woche drin. Also einmal ist er dran, bekommt er eine Überraschung von mir und in der anderen Woche bekomme ich eine Überraschung von ihm. Und das sind so kleine Dinge, ja, die auch einen harten Ehealltag beleben und verschönern können. Und da sind wir kreativ und es ist dann immer auch wirklich eine Überraschung und spannend, was hat sich mein Partner wieder ausgedacht. Ja, und wir wollen das in diesem Jahr weiterführen und ich hoffe, unser ganzes Eheleben lang. Also einfach Tipps. Man muss sich auch praktisch überlegen, wie kann ich unseren Ehealltag verschönern? Ja. Also ein Überraschungskästchen zum Geburtstag. Fehlende Romantik und Zärtlichkeit führt dazu, dass eine wichtige Seite im Wesen der Frau nicht zum Schwingen, nicht zur Entfaltung kommt. Sie wird hart im Umgangston und auch die Bereitschaft zur sexuellen Liebe nimmt ab. Darauf werden wir dann auch noch beim Thema Sexualität eingehen. Ein nächster Punkt, den Sie auch erwähnt haben, ganz oben die Kommunikation, das Reden. Wir Frauen haben ein unwahrscheinliches Mitteilungsbedürfnis. Wir brauchen das Interesse des Mannes für große und kleine Alltagssorgen. Und ich muss sagen, ich habe das an Wilfried immer sehr geschätzt, wenn er von auswärts kam und sich dann mit großem Interesse über meinen Tagesablauf die Tage über eben erkundigt hat. Wir gehen auch später noch intensiver darauf ein. Eins wollen wir festhalten. Kommunikation soll regelmäßig stattfinden und auch tiefgehend sein. Ein weiteres Bedürfnis der Frau wurde auch angesprochen von Ihnen, Schutz und Geborgenheit geben. Das wird sie, wie gesagt, nur bei diesem Mann bekommen, der gelernt hat, seine Frau liebevoll zu führen. Schützen, das heißt, sie verteidigen, auch von Angriffen von draußen. Schützen heißt und Geborgenheit geben heißt auch ritterlich sein ihr gegenüber. Eine Frau möchte gern ritterlich behandelt werden. Und der Trost in seelischen Nöten. Die Frau wünscht sich so sehr ein hörendes Ohr, um ihren Kummer, ihre konkrete Not aussprechen zu können. Schon das gemeinsame Suchen nach einer Antwort ist für die Frau eine große Hilfe. Aber wir haben schon festgestellt, das braucht Zeit zum Gespräch, um sich zu erklären, um sich mitzuteilen, damit ein Verstehen möglich ist. Aber Sie werden feststellen, im Laufe Ihrer Ehejahre, eine Frau braucht immer wieder und gerade auch in Phasen psychischer und physischer Schwäche braucht sie Trost und nicht unbedingt die Belehrung. Männer sind oft sehr schnell mit Belehrung da, aber sie braucht Trost, sie braucht tröstende, liebevolle, verstehende Worte und Gesten. Ja, das wäre jetzt zum Punkt seelische Bedürfnisse. Und der letzte Teil, behandelt die leiblichen Bedürfnisse. Der wurde jetzt nicht angesprochen. Sie wünscht sich Hilfestellungen auch in praktischen Belangen. Die Frau sehnt sich nach dem sehenden Auge des Mannes. Ist sie erschöpft, gerade wenn mehrere kleine Kinder da sind, wünscht sie sich so sehr eine tatkräftige Aushilfe. Zum Beispiel in Form des Tischdeckens, Kinder zu Bett bringen, auch mal Schularbeiten zu kontrollieren, auch mal abzutrocknen. Es tut der Frau schon so gut, wenn der Mann ihre Erschöpfung registriert und nicht einfach darüber hinwegschaut. Als liebevoller Ehemann wird er auch auf den Gesundheitszustand der Frau achten. Und es ist sehr schön, wenn ein Mann auch mal in einen Terminkalender einen freien Tag der Frau einplant und sie damit überrascht. Wie kann das in Krankheitszeiten aussehen? Ich möchte dazu Walter Nietzsche zitieren. Er schreibt, also wenn eine Frau krank ist, im ersten Jahr: Ach, mein liebes Herzchen, du hüstelst ja. Ich werde sofort den Arzt anrufen, damit er vorbeikommt und dir etwas verschreibt. Ich hole gleich noch ein paar herrliche Süßigkeiten, die du nach der bitteren Medizin knabbern kannst, mein Goldschatz. Im dritten Jahr: Hast du eine Grippe, Liebling? Wenn es nicht besser wird, sollst du mal zum Arzt gehen. Überhaupt empfehle ich dir, nach dem Geschirrabwaschen eine Aspirintablette zu nehmen und zu schwitzen. Fünftes Jahr: Statt herumzusitzen und zu bellen wie ein alter Wachhund, solltest du was unternehmen. Hatte dir ja gleich gesagt, dass du dich wärmer anziehen sollst. Und hör auf, hier zu niesen. Oder willst du mich auch noch anstecken? Sie sollen ihre Frau nicht verhätscheln, doch sich um sie sorgen und ihr, wenn immer möglich, helfen. Und es ist absolut nicht hilfreich, wenn ein Mann sagt: Ach Liebling, du musst heute kein Geschirr abwaschen. Lass es stehen bis morgen. Sie kennen die Formulierungen auch. Die körperliche Liebe, wie gesagt, wird ein Extrathema sein. Eine Frau möchte begehrt werden, möchte Geliebte sein. Nicht nur seine Haushälterin, das Kindermädchen oder die Buchhalterin. Ich zitiere wieder Walter Nietzsche, sagt: In manchem Haus arbeitet eine Frau in Küche und Zimmern, verbissen und enttäuscht oder gleichgültig und frustriert. Und in stillen Nächten könnte der Mann ein verhaltenes Weinen hören, weil sie nicht mehr Geliebte, sondern nur noch Befriedigungsinstrument und Arbeitskraft ist. Die sexuelle Liebe ist für eine Frau wertlos, wenn ihre seelischen Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Es ist, wie wenn eine Mutter sich weder um ihr Kind kümmert, noch mit ihm sprechen würde, ihm allerdings jeden Tag das Lieblingsessen vorsetzt. Was sind die Auswirkungen unbefriedigter Bedürfnisse? Man könnte das mit einem Wort zusammenfassen: Es ist die Bitterkeit. Ich weiß nicht, ob Sie bittere Frauen kennengelernt haben. Wir haben sie in der Seelsorge sehr oft kennengelernt und ich habe sie ja in meiner ersten Phase selber so erlebt. Bitterkeit ist eigentlich das Resultat von unbefriedigten Bedürfnissen. Diese Bitterkeit kann sich je nach Charakter der Frau verschieden äußern. Bitterkeit in Form aggressiven Verhaltens. Dazu gehört dann der Kritikgeist, ständiges Nörgeln, Herrschsucht, Rechthaberei, das Ventil bei Freundinnen suchen und der Konkurrenzkampf mit dem Mann. Also wenn Sie das bei einer Frau feststellen, die Wurzel liegt zum Großteil ja, bei den unbefriedigten Bedürfnissen. Das andere Pendel, in die andere Richtung, ist die Bitterkeit in Form von depressiven Verhaltens. Die Frau baut eine Mauer auf, Blockaden. Man sieht schon am Blick. Oder sie geht gefühlsmäßig auf Distanz. Sie will keine Umarmung mehr. Sie erträgt seine Nähe nicht mehr. Das Gefühl der Wertlosigkeit wird stark und einher damit geht auch der Verlust der Motivation und der Lebensenergie. Bitterkeit in Form von Fluchtverhalten. Eine Frau sucht sich dann Ersatzbefriedigungen. Wir haben schon angesprochen, sie wird die Aktivitäten außer Haus verlegen wollen. Sie wird gesellschaftliche Beziehungen mehr pflegen, weil ja der Mann keine Zeit hat. Sie wird sich den Hobbys mehr widmen. Und wenn es ganz negativ ausgeht, wird sie sich der Fresssucht, dem Alkohol oder dem Nikotin hingeben. Die Einheit in der Ehe wird zerstört. Aus dem Miteinander und Füreinander wird ein Nebeneinander bis hin zum Gegeneinander. Ja, was ist jetzt unsere Konsequenz? Können denn unsere Ehemänner wirklich unsere Bedürfnisse befriedigen? Wenn wir das jetzt alles gehört haben, müssen wir doch sagen, oh, das kann er ja gar nicht. Mein Partner hat meine Bedürfnisse nicht gestillt. Ich bin zum Unglücklichsein verurteilt. Mein Verlangen nach Liebe und Bedeutung findet in meiner Ehe doch keine Befriedigung. Da möchte ich einfach sagen, hinter dieser Aussage steht die Absicht, den Partner zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse auszunutzen. Auch der liebevollste Ehepartner kann die Bedürfnisse seiner Frau nicht voll befriedigen. Und da möchte ich grundsätzlich feststellen, die Befriedigung meiner persönlichen Bedürfnisse erfahre ich zuerst durch eine Liebesbeziehung zu Gott. Das Wissen, dass Gott mich liebt, dass ich für ihn so wertvoll bin, dass er Jesus Christus für mich am Kreuz sterben ließ, das ist die Grundlage meiner Selbstachtung. Gott hat uns in seinem Wort seine Liebe zugesagt. Er hat auch einen Plan mit meinem Leben. Es hat ewige Bedeutung in seinen Augen. Und das macht mich wertvoll. Er allein befriedigt auch das Bedürfnis nach Bedeutung. Und Gott hat auch versprochen, unsere körperlichen Bedürfnisse zu befriedigen. Wünsche werden immer unerfüllt bleiben. Aber in Römer 8, 28 heißt es, denen, die Gott lieben, auch denen, die mit unbefriedigten Bedürfnissen leben müssen, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Da möchte ich zusammenfassen, in jeder Ehe gibt es eine Phase, in der eine gläubige Frau auch in der Ehe einsam ist und ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. In diesen Zeiten wird sie noch mehr die Gemeinschaft mit Gott suchen. In diesen Lebensabschnitten wird ihr auch bewusst, dass die Ehe nur eine zeitliche Einrichtung ist. Der Bund mit Jesus Christus hingegen hat Bestand in Zeit und Ewigkeit. Kürzlich hat mir jetzt erst eine jung verheiratete Frau geschrieben, deren Bedürfnis nach Zweisamkeit gerade nicht gestillt wird. Sie sagt, ich klammere mich jetzt am Psalm 73, Vers 25 und 26. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Und im Psalm 16,2 heißt es, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. Umgekehrt möchte ich aber auch Hoffnung machen. Wenn Mann und Frau sich in einem konstanten Heiligungsprozess in das Wesen Jesu verändern lassen, dann werden sie automatisch die Geistesfrucht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Selbstbeherrschung hervorbringen. Und diese Eigenschaften werden sie gegenseitig glücklich machen. Und das Schönste dabei ist, man wird Jesus an ihnen sehen.